Hashtag Langwasser, Gemeinschaftshaus Langwasser und Kurt Schreibkrise präsentieren. Der Strand von Langwasser. Ein Langwasser-Krimi zum Mitbestimmen. Verfasst von Dominik Steiner, Anja Gmeinwieser, Len Corbin, Lisa Neher, Felix Kaden und den Menschen aus Langwasser.
Kommissar Keller nippt an seinem Filterkaffee. Die Überraschung? Er schmeckt hervorragend. Das hätte er in diesem Laden gar nicht erwartet. Eigentlich mag der Kommissar keine Fastfood-Restaurants. Aber jetzt ist er im Dienst. Und im Dienst kann er sich nicht aussuchen, wo er sich hinsetzt. Das Lokal hat er gewählt, weil es strategisch günstig liegt. Von hier hat er den besten Blick auf die Kunden, die im Franken-Center flanieren. Der gute Kaffee ist dabei eine willkommene Unterstützung. Kommissar Keller nippt noch einmal, um den Genuss etwas hinauszuzögern. Dann sammelt er sich. Er ist ja nicht zum Spaß hier. Keller durchleuchtet streng dienstlich seinen aktuellen Fall. Lissy Bergmann ist verschwunden. Hier im Einkaufszentrum hat sie sich oft mit ihren Freunden getroffen. Nun wartet der Kommissar auf Mira, Lissys beste Freundin. Am Telefon hat er Miras Angst vor einem Verhör spüren können. Keine Angst, das ist kein Verhör, hat sie der Kommissar beruhigt. Das ist nur ein Gespräch. Bisher wissen wir ja noch nicht mal, ob ein Verbrechen passiert ist. Trotzdem hat er nur wenig von Mira erfahren. Keller weiß, dass die beiden vorgestern mit einigen anderen am Heinrich-Böll-Platz gesessen waren. Kurz darauf war Lissy weg. Seitdem fehlt jede Spur von ihr. Keller bemerkt jetzt, dass Mira auch schon zu spät ist. Nicht, dass sie auch noch verschwindet, denkt er. Um sich von diesem Gedanken abzulenken, sieht sich der Kommissar die Menschen an, die an ihm vorbeigehen. Schnell sind sie unterwegs, als wären alle zwischen zwei Terminen. Das haben wir gemeinsam, denkt Keller und macht, was er am besten kann. Er knipst sich aus. Vielleicht haben sie ihm ja deshalb den Fall anvertraut. Wegen seiner Gabe, sich in Luft aufzulösen, nur noch Auge zu sein und ein gemeinsames Gefühl in einer großen Menge erspüren zu können. Wenn er jetzt einfach so bleiben würde, könnte auch bald jemand eine Vermisstenanzeige wegen ihm aufgeben. Körperlich ist er zwar noch anwesend, aber niemand würde ihn jetzt ganz finden. Kommissar Keller sieht, dass es vielen hier so geht. Wir haben alle etwas, das nicht gefunden werden soll, und hier sind wir sicher, dass niemand danach sucht. Hier können wir suchen und immer weiter suchen, und wir werden etwas finden, immer wieder etwas Neues finden, etwas, das uns tröstet oder ablenkt. Vielleicht sitzt Lissy ja auch einfach nur hier irgendwo und trinkt einen Kaffee, denkt Keller. Vielleicht hat sie auch die Gabe, nur noch zu beobachten und ein Geist zu werden. Und vielleicht wusste Lissy nichts von dieser Gabe und hat sich während einer Shoppingpause einfach aufgelöst. Jetzt ist sie hier irgendwo und findet nicht zurück. Die Situation erinnert Keller an seine eigene Jugend. Da hat ihm teilweise auch jede Spur gefehlt. Davongelaufen ist er nie, zumindest nicht so, dass die Polizei nach ihm suchen musste. Wenn er es getan hätte, wäre er nicht gefunden worden, da ist er sich sicher. Hat er es deshalb nicht gemacht, weil er sich immer sicher war, es zu können? Die Flucht als Joker zu haben, den er immer ausspielen könnte, aber den er so lange wie möglich in der Hinterhand haben will? Vielleicht ist er ja auch nur nie geflohen, weil er viel zu gerne sitzt, weil es ihm reicht, im Kopf zu verschwinden, so wie jetzt. Keller spürt, dass er an einem Ort ist, an dem keine Sorgen existieren, als könnte man sie im Eingang des Shoppingcenters einfach in ein Schließfach sperren und niemand würde einen je daran erinnern, dass man sie dort wieder abholen soll. Wie ein großer offener Farbeimer steht das Einkaufszentrum in einem Viertel. Es hat genug frische Farbe für alle Wohnblocks drumherum gespeichert und jeder Besucher ist wie ein Pinselstrich, der den Stadtteil bunter macht. Keller sieht viele Besucher, viel Farbe. Er ist in einem klimatisierten Naherholungsgebiet, das für jeden offen ist. Lissy und Mira waren hier fast jeden Tag unterwegs. Hier war ihre Bühne. Keller weiß nicht viel über sie. Nur ein wichtiges Detail hat er von Mira erfahren. Er kennt ihren Lieblingsort, den Strand von Langwasser. So nennen die beiden den kleinen Brunnen am Heinrich-Böll-Platz. Eigentlich wollte Keller Mira dort treffen, aber sie will den Ort lieber meiden. Der Kommissar will ihr jetzt vorschlagen, gemeinsam dorthin zu gehen. Wenn sie nur schon da wäre. Keller spürt, dass ihn jemand im Vorbeigehen streift. Er sieht auf und erschrickt. Er holt sein Handy aus der Tasche. Hastig tippt er darauf herum. Jetzt hat er das Bild. Lissy. Er erhascht nur einen kurzen Blick, aber die Ähnlichkeit macht ihn unruhig. Ist Lissy wirklich hier drin unterwegs? Keller steht nervös auf. Er schaut auf die Uhr. Mira ist 20 Minuten zu spät. Das Mädchen, das wie Lissy aussieht, geht zur Tür, die aus dem Franken-Center führt. Das kann doch nicht sein, denkt Keller. Jetzt hört er einen Schrei. Keller dreht sich um. Ein Mann rennt genau auf ihn zu. Der Mann flieht, panisch und blind. Er stürmt einfach keuchend weiter. Immer passiert alles gleichzeitig, denkt der Kommissar. Was soll ich tun? Und jetzt habt ihr die Gelegenheit, mitzubestimmen, wie die Geschichte weitergeht. Die Möglichkeit 1 wäre, Kommissar Keller soll den Mann, der auf ihn zustürmt, überwältigen und ihn stoppen. Die Option 2 wäre, der Kommissar sollte inkognito bleiben, sich nicht zu erkennen geben, weil er ja wegen einem anderen Fall ermittelt und sollte auf Mira warten, mit der er sprechen wollte. Oder Möglichkeit 3, Kommissar Keller sollte sofort die Person verfolgen, die wie Lizzie aussieht, wie die vermisste Person. Das sind die Möglichkeiten, wie die Geschichte weitergehen kann. Danke fürs Zuhören.
Der Mann rempelt im Rennen das Mädchen, das Lizzie sein könnte, an. Er scheint das nicht mal wahrzunehmen. Es scheint ihn nicht mal aus dem Schritt zu bringen, während sie mit irritierter Geste über ihre Schulter streicht. Keller lässt den fliehenden Mann fliehen, wovor wird ohnehin nicht ersichtlich, und heftet sich an Lizzies Fersen. Vielleicht Lizzie, verbessert er sich in Gedanken. Sie hat einen wippenden, blonden Pferdeschwanz, einen großen schwarzen Rucksack und einen Plastikbecher mit grünem Slush-Eis. Sie lässt den Strand links liegen, geht weiter, wird im Gehen von einem weiteren Mädchen abgepasst. Mira, denkt Keller. Die beiden umarmen sich, unterhalten sich kurz, Hand in Hand. Keller im Sicherheitsabstand. Eine ganze Menge Menschen genießt den frühen Nachmittag. Spaziergänger, die dem sonnigen Tag ihre Hunde und Kinder zeigen. Leute, die leuchtenden Herzens das Frankencenter ansteuern. Mittagspausengesichter. Keller beobachtet die Reaktion der Menschen auf sich selbst und die beiden jungen Frauen. Es gibt keine. Obwohl die drei das einzig Statische im Gewusel sind, lösen sie keinerlei Irritation aus. Allein ein Kleinkind zeigt mit dem Zeigefinger auf Miras, vielleicht Miras Piercings, aber dem Zeigefinger folgt kein erwachsener Blick. Bildet sich Keller das ein? Keller denkt an sein sich ausknipsen. Es ist eigentlich nur eine Veränderung des Fokus. Man sieht gleichzeitig alles, man hört gleichzeitig alles. Man ist absolut wahrnehmend, kann deshalb nicht mehr wahrgenommen werden. Man diffundiert, wird gasförmig, kann so vielleicht noch gerochen werden, aber Gerüche werden von unseren Gehirnen längst ignoriert. Mira und Lizzie haken sich beieinander ein, gehen weiter. Keller folgt ihnen, zur Minigolfanlage. Die Frau am Einlass reagiert nicht auf die Mädchen, sie laufen einfach an der Kasse vorbei. Als Keller dasselbe tun will, hört er die Frau, die sich nicht die Mühe macht, dabei von ihrer Zeitschrift aufzublicken, 4 Euro sagen. Er schnaubt, knittert einen 5 aus seiner Hosentasche, legt ihn auf den Tresen und folgt Lizzie und Mira in die Anlage. Vielleicht Lizzie und vielleicht Mira, verbessert er sich. Er kennt den Minigolfplatz von einer Feier mit Kollegen, erinnert sich, dass Müller Minigolfspielen peinlich fand für Polizisten und Aiden sich als deutscher Minigolfmeister geoutet hat. Woran er sich jedoch nicht erinnern kann, der Platz ist eine Art Themenpark für optische Täuschungen. Das war beim letzten Mal noch nicht, murmelt Keller. Sein Blick schweift zwischen unmöglichen Treppen, die sich um die Löcher binden, gemalte Abgründe, die einen in den Himmel zwischen Hochhäusern fallen zu lassen scheinen, in den Boden führende schwarz-weiße Trichter. Ein Bild auf dem Boden sieht vom richtigen Winkel aus betrachtet genau aus wie der Strand von Langwasser mit seinen Fontänen. Keller wird ein wenig schummerig. Er kämpft sich durch die Anlage, da sieht er sie, Lizzie und Mira. Und auch dort, Lizzie und Mira. Und dort drüben, Lizzie und Mira, Graffitis? Keller massiert sich die Schläfen. Dabei fällt ihm ein, dass er den Kaffee gar nicht bezahlt hat vorhin, als wäre das gerade jetzt wichtig. Dann nochmal, Lizzie und Mira. Vielleicht Lizzie, die gerade Spraydosen auf einer Tischtennisplatte in einer Reihe sortiert. Vielleicht Mira, die leise auf sie einredet. Mich haben schon die Bullen angerufen, sagt sie gerade. Keller hasst es, Bulle genannt zu werden. Und einer will mich treffen, wegen dir. Lizzie verdreht die Augen und sieht ihn, den unsichtbaren Kommissar. Sie wirft sich in eine Selbstbewusstseinspose, verschränkt die Arme, ruft ihm zu. Hier wird gerade frisch gestrichen. Sie können an den Bahnen weiter vorne spielen. Mira dreht sich um, ihn trifft der geringschätzige Blick der Jugend. Keller räuspert sich. Elisabetta Bergmann, fragt er. Und Sie werden Mira Walden sein. Schweigen, Schreck in den Augen. Ich bin der Bulle, der Sie treffen wollte, sagt er zu Mira. Ihretwegen. Er macht eine Geste mit der Hand zu Lizzie. Aber wie es aussieht, sind Sie wohl gar nicht so sehr verschwunden. Ihre Eltern machen sich aber ziemliche Sorgen. Er versucht, ein väterliches Gesicht zu machen. Lizzie lässt ihren Finger immer wieder über eine Spraydosendüse klicken. Mira blickt hektisch zwischen ihr und Keller hin und her. Sie schweigen. Keller merkt, dass ihm der väterliche Gesichtsausdruck langsam entgleist. Er versucht, ihn wieder gerade zu rücken. Das Schweigen legt sich auf alles wie eine dicke Schicht Staub. Schließlich atmet Lizzie einmal tief durch. Ich bin wirklich verschwunden, sagt sie, und ich bleibe es auch noch eine Weile. Dann blickt sie Keller lange an und sagt, und Sie sind doch ohnehin auch verschwunden, oder? Keller überläuft es heiß-kalt. Er unterdrückt den Drang, seinen Körper zu betasten, er findet sich lächerlich. Lizzie blickt ihn an, Keller kann den Blick nicht deuten. Dann fasst sie ihn am Handgelenk, zieht ihn in eine Richtung, sagt, kommen Sie. Keller trottet widerstrebend mit. Sie laufen über einen Abgrund, der gar nicht nach Abgrund aussieht, wenn man darüber läuft. Einer der Tunnel dagegen scheint Keller ein tatsächlicher Tunnel zu sein. Was soll das? Fragt er. Ich will Ihnen etwas zeigen. Tja, und was soll das sein? Womöglich sind die Graffitis von Lizzie und Mira doch keine Graffitis, sondern weitere Lizzies und Miras als wirkliche Personen. Womöglich ist eine der optischen Täuschungen doch keine optische Täuschung, sondern ein tatsächlicher Tunnel in das Langwasser unterhalb Langwassers. Womöglich zeigt ihm Lizzie den Treffpunkt der Sprayer-Szene Langwassers, die weltweit bekannt ist, außer in Nürnberg. Dort steht sie nur auf der Feindesliste der Stadtverwaltung. Das liegt jetzt in eurer Hand, liebe Hörerinnen und Leser. Und ihr werdet entscheiden, wie es weitergeht.
Keller ist eigentlich niemand, den man einfach so wie ein kleines Kind an der Hand nehmen kann. Aber irgendwie fühlt es sich natürlich an. Gerade so, als überträgt sich Lizzies traurige Ruhe auf ihn, seit sie ihn berührt hat, und er folgt ihr einfach. Vielleicht habe ich mich auch getäuscht, sagt sie ihm gegen. Vielleicht sind sie noch in einer Übergangsphase und noch gar nicht bereit. Aber das merken wir gleich. Und dann sieht Keller, wie das Mädchen vor seinen Augen die Mauer vor ihnen durchschreitet und den Tunnel dahinter betritt. Wie in Zeitlupe sieht er ihren nach hinten ausgestreckten Arm die Grenze passieren, der ihn wie an einer Leine mit auf die Wand zuzieht. Eigentlich hätte er spätestens jetzt in Panik ausbrechen und sich losreißen müssen, aber eine geradezu epochale Wurstigkeit überkommt ihn. Keller lässt es geschehen. Lizzie. Mira ist die Einzige, die mit dem, was passiert, irgendwie nicht einverstanden zu sein scheint. Und dann durchbrechen auch seine Finger die Sphäre. Es fühlt sich kühl an. Aber darüber hinaus spürt er nichts Ungewöhnliches. Jetzt taucht er ganz ein, schließt erst seine Augen, um sie dann einen Schritt später wieder zu öffnen. Dahinter ist alles dunkel. Lizzie dreht sich um. Dann wohl doch nicht, sie sind voll weg. Und auch Mira folgt ihnen mit hinüber. Dein Ernst, Lizzie? Aber die antwortet ihrer Freundin nicht. Was ist das hier? Fragt Keller, während er dem Mädchen tiefer ins Dunkel folgt. Aber darauf bekommt er nur eine Gegenfrage. Drehen Sie sich mal um. Keller tut es, aber da ist nur ein Bogen aus grellem Licht, durch den er nicht hindurchsehen kann. Wollen Sie lieber wieder zurück? Das können Sie noch, kein Problem. Keller sieht wieder nach vorne zu Lizzie. Und dann umher, wo es aber nichts als tiefes Schwarz zu sehen gibt. Obwohl er hier fremd ist, fühlt er sich geborgen. Nein. Dann sind Sie hier richtig, kommen Sie. Sie lässt ihn los und beginnt schneller den gepflasterten Weg entlang zu gehen, der erst noch etwas geradeaus, bald aber in geschwungenen Windungen Treppenstufen hinabführt. Wo sind wir hier? Versucht er es wieder. Sie erkennen es nicht wieder? Ich bin mir sicher, Sie sind schon mal hier gewesen. Es würde mich jedenfalls sehr wundern, wenn nicht. Dann macht der Weg eine Biegung und Sie durchschreiten eine Pforte. Dahinter liegt ein riesiges Gewölbe mit ovalem Grundriss, auf dessen Boden Sie sich gerade bewegen. Rings um Sie ragen geschwungene Stockwerke empor, deren verzierte Geländer zum freien ovalen Mittelteil zeigen. Ein bisschen wie beim Globe Theater. Keller hat so einen Ort noch nie gesehen. Und etwas stimmt auch nicht mit dem Licht. Obwohl alles dunkel ist und es keine Lichtquelle gibt, kann er doch alle Umrisse genau erkennen. Okay, das ist ziemlich beeindruckend. Das muss er Ihnen lassen. Pah, Sie sollten das mal erleben, wenn hier was los ist, lacht Mira hinter ihm. Genau in der Mitte des Raumes, im Zentrum der ovalen Bodenfläche, bleibt Lissy stehen, dreht sich um und sieht ihn an. Etwas in ihrem Blick hat sich verändert. Er ist jetzt stark und herausfordernd. Wo sind wir hier? Aber das wissen Sie doch längst. Und Lissy lächelt. Es ist gut, dass wir wieder hierher können. Das war eine ganze Weile nicht möglich, wissen Sie? Aber Keller hat keine Ahnung, wovon sie spricht. Wieso das? Na, weil der erste Eingang weg war, klärt Mira ihn auf. Eigentlich kam man auf einem anderen Weg hierher, über die Brücke. Aber die haben sie abgerissen. Wegen diesem Fernsehteam und dem ganzen Tamtam. Welche Brücke? Die Brücke ohne Boden, antwortet Lissy. Zugegeben, wir hätten uns etwas mehr Mühe geben können, sie zu schützen. Die ganze Leier, dass es einfach jahrelang eine Fußgängerbrücke, sinnlos und ohne Boden, gab, die hier rumstand und die nur nicht abgerissen werden konnte, weil das zu teuer war. Also die Nummer war schon ziemlich dünn. Ich meine, das war echt nicht glaubwürdig. Und dann kamen auch noch die Fernsehleute und haben sich auf die Geschichte gestürzt. Bei Keller klingelt etwas. Vor ein paar Jahren hat er tatsächlich davon gelesen. Als feststand, dass sie abreißen würden, mussten wir uns etwas überlegen, steigt Mira wieder mit ein. Und dann kamen wir auf die Idee mit der Kunst. Kommen Sie mit, ich will Ihnen noch etwas zeigen. Kellers Kopf fühlt sich inzwischen an, als hätte jemand ein Wespennest darin angestochen. Welche Kunst denn? Ach, ihr meint das Gemale. Gemale? Gerade als er das Gefühl hat, eine Verbindung aufzubauen, droht die Stimmung zu kippen. Na gut, die Sprühereien, die Sprühkunst, wie auch immer. Für Sie ist das alles nur Geschmiere, sagt Lissy wütend. Nein, das habe ich doch gar nicht gesagt. Aber gedacht. Wow, Sie sind echt alt, vollendet Mira Lissys Satz. Und verstockt. Okay, tut mir leid, fangen wir neu an. Aber das Alt hat auch ihn getroffen. Und nur zu eurer Information. Ich bin vielleicht keine 16 mehr, aber ich bin durchaus bewandert in alternativen Kunstformen. Oh, das klingt nicht locker, merkt er selbst. Ach ja? Nennen Sie mir einen Street-Art-Künstler. Als sich seine Lippen zu einem triumphalen Lächeln spitzen und er antworten will, legt Lissy nochmal nach und sagen Sie jetzt nicht Banksy. Verdammt. Okay, komm schon, ihr wart in New York und Agnes wollte unbedingt diese geile Tour machen. Da gab's diese Audrey Hepburn in 1000 Farben an einem Restaurant in Little Italy. Und der Tourguide hat den Namen gesagt. Die Pause ist jetzt schon so lang, dass man sie nur mit viel Wohlwollen noch als dramatisch durchgehen lassen kann. Trinidad Tristan Eaton, entfährt es Keller erleichtert. Woraufhin er aber umgehend seinen theatralisch emporgehobenen Zeigefinger wieder runternimmt, weil die Geste ihm selbst etwas überzogen vorkommt. Hm, macht Lissy und nickt anerkennend. Mira nuschelt zwar auch ein bisschen kommerziell, der gute Mann, aber na gut. Trotzdem hat er das Gefühl, den Test bestanden zu haben. Jedenfalls dreht Lissy sich danach wieder um und setzt zum Gehen an. Und Mira überholt Keller, während er immer wieder innehält und sich ungläubig umsieht. Und mit etwas Abstand zu Keller gehen die beiden Mädchen vorne weg. Ohne dass er es hören kann, fragt Mira, verdammt Lissy, du weißt schon, was das jetzt bedeutet, oder? Wir können ihn nicht mehr einfach gehen lassen. Aber Mira antwortet nicht darauf, sondern wird immer schneller und energischer in ihrem Gang. Kommen Sie, folgen Sie mir einfach. Das war Teil 3 und jetzt könnt ihr entscheiden, wie es weitergehen soll. Es gibt drei Möglichkeiten. Zum einen kann es so weitergehen, dass die beiden Mädchen wie auf ein geheimes Zeichen hin einfach losrennen und Keller abhängen, so dass er sich jetzt alleine in einem unterirdischen Labyrinth unter Langwasser zurechtfinden muss. Oder aber Keller erkennt den Ort wieder als Rückzugsort seiner Kindheit. Und Lissy nimmt ihn mit zum großen Versammlungsort, stellt ihm dort den Rat vor, dessen Mitglieder sich teils als alte Bekannte von Keller herausstellen. Oder aber die dritte Möglichkeit, Keller erkennt langsam, dass er sich nicht nur im übertragenen Sinn in einem Keller befindet, sondern tatsächlich in sich selbst und sich zu einer Reise in seinem Kopf aufgemacht hat.
Anfangs bleibt Keller ihnen dicht auf den Fersen, aber das Licht im Tunnel ist schwach und seine Kondition auch, verglichen mit der der jungen Frauen, die seine Töchter sein könnten. Nach nur wenigen Abzweigungen muss er anhalten, sich von überbeugen und nach Luft schnappen. Überwältigt von einem Würgereiz entledigt er sich des Filterkaffees von vorhin und schnappt schon in den nächsten Sekunden wieder nach mehr Sauerstoff, als seine Lungen aufnehmen wollen. »Lizzie«, ruft er den leeren Gang entlang, und »Mira«, ein Husten erstickt ihren Namen zur Hälfte. »Was zur Hölle soll er jetzt tun?« »Alles ist besser als stehenbleiben«, ermahnt er sich selbst. »Nie wieder stehenbleiben.« Und geht intuitiv in irgendeine Richtung. Zum ersten Mal seit Stunden hat er Zeit zum Nachdenken und versucht zu sortieren, was da gerade passiert ist. Eine Brücke ohne Boden, eine Minigolfanlage, geheime Pforten und zwei Freundinnen, deren Hobby es ist, Wände zu besprühen. Wie geht das alles zusammen und wo verdammt nochmal befindet er sich hier? Wo sind die Mädchen? Waren sie überhaupt jemals real? »Lizzie! Mira!« ruft er nochmal. Diesmal mit festerer Stimme, jetzt wo sein Atem zum richtigen Rhythmus zurückgefunden hat. »Hier«, hört er eine Frau mechanisch sagen. Sie kann nur wenige Meter von ihm entfernt sein. Er macht ein paar eilige Schritte in ihre Richtung und sieht nun Lizzie, regungslos in der Mitte des Gangs vor ihm stehen. »Sag mal, spinnt ihr? Ihr könntet auch etwas langsamer rennen, wenn ein alter Mann wie ich euch folgen soll«, keift Keller sie an. Und weiß nicht genau, ob er Wut oder Erleichterung empfinden soll. Ihre Augen sind direkt auf ihn gerichtet und dunkler als zuvor. Ohne ein Wort dreht Lizzie sich um und geht erneut voraus. »Hör mal, Elisabetta, du redest jetzt gefälligst mit mir«, rauscht Keller sie von hinten an und fühlt sich, als hätte das Väterliche, das vorhin noch als taktischer Kniff gedacht war, ungute Züge angenommen. Aber sie geht unbeirrt ihres Weges, wie ferngesteuert. Jetzt erst fällt ihm auf, dass sich nicht nur ihr Verhalten, sondern auch ihr Aussehen verändert hat. Ihr Shirt ist an der linken Seite gerissen, sodass ihre Schulter fast ganz frei liegt. Der Träger ihres BHs ist durchtrennt. Löcher in der sowieso schon abgegriffenen Jeans entblößen noch mehr nackte Haut. Etliche Strähnen hängen aus dem vorher noch so straff gebundenen Pferdeschwanz, der ihn nunmehr im Nacken hängt. »Was ist passiert? Wo ist Mira?«, drängt der Kommissar, der langsam keiner mehr sein möchte. Schon so oft hat er seinen Beruf angezweifelt, aber jetzt, wo er nicht mal mehr seiner eigenen Wahrnehmung trauen kann, wird er nach diesem Fall einfach alles an den Nagel hängen, das schwört er sich. Er fragt nochmal, »Wo ist Mira?« Und Lizzie schnellt herum, faucht Keller direkt ins Gesicht, durchbohrt ihn mit weit aufgerissenen Augen, in denen er weder Iris noch Pupillen ausmachen kann. Keller hat verstanden. Er soll die Klappe halten und mitkommen, und das tut er nun auch. Folgt seiner Wegweiserin mit ungutem Gefühl, während er eine Hand in seine halboffene Lederjacke schiebt, um nach dem Waffengurt an seiner Brust zu tasten. Als er heute Morgen das Präsidium verlassen hat, hätte er seine Dienstwaffe beinahe auf dem Schreibtisch liegen lassen. Schließlich dachte er am Anfang des Arbeitstages noch, er sei auf dem Weg zu einem harmlosen Zeugengespräch. Plötzlich bleibt Lizzie stehen und Keller tut es ihr nach. Der Tunnel scheint hier ein Ende zu haben, denn vor ihnen liegt wieder eine Art Pforte. »Sie erkennen es nicht wieder? Ich bin mir sicher, Sie sind schon mal da gewesen. Es würde mich jedenfalls sehr wundern, wenn nicht«, wiederholt Lizzie akribisch genau den Satz, den sie beim letzten Mal an exakt dieser Stelle gesagt hat. Die Worte klingen auswendig gelernt. Doch Lizzie fügt noch etwas Neues hinzu. »Sie kennen sie, zumindest manche von ihnen.« Keller hat keine Zeit, sich zu wundern. Durch den Torbogen betritt er den unterirdischen Saal. Jetzt, wo der meterhohe, balkonumsäumte Raum von mehreren provisorisch aufgestellten Baustrahlern erleuchtet wird, überkommt ihn ein Schwindel, der ihn komplett aus der Fassung bringt, und er weiß nun ganz sicher, er war vor Jahren schon einmal hier. Sein Körper reagiert so heftig auf diese Szenerie, er zittert und schwitzt, dass es ihm schwerfällt, den Fokus zu behalten, und er zieht sich zurück in den Schatten einer Säule, um an ihr Halt zu finden. Dort, wo sich das synthetische Licht bündelt, im Zentrum des Ovals, hat sich eine Gruppe von Menschen versammelt. Sie sind unterschiedlichen Alters, manche alt, manche jung, doch alle sind adrett gekleidet. Die Männer tragen Schlips oder Fliege, die wenigen Frauen unter ihnen Kostüm, einen Blazer farblich abgestimmt zum knielangen Rock. Ihre Stimmen überschlagen sich, sie diskutieren, aber Keller gelingt es nicht herauszuhören, worum sich der Streit dreht. Sie stehen im Kreis und versperren seine Sicht auf das, worum sie sich versammelt haben. Der Kommissar blickt ratlos zurück, sucht Lizzys Blick, um dort eine Antwort zu finden, und schaut ins Schwarze. Dort, wo die junge Frau bis eben noch stand, ist jetzt nichts als ein dunkler Tunnel zu sehen. Und wieder ist Elisabetta Bergmann das, was sie am Anfang des Tages war. Eine Vermisste. Liegt sie da vorne inmitten der Unbekannten? Der Kommissar reibt sich die Augen. Egal, in welchem Film er hier gelandet ist, es ist verdammt nochmal ein schlechter. Aber auch wenn er kein Fan von kitschigen Blockbustern mit Happy End ist, so ist er doch jedes Mal irgendwie davongekommen. Keller knipst sich aus. Plötzlich steht er auf der anderen Seite des Raums. Die Gruppe in der Mitte befindet sich noch immer am selben Fleck und dennoch hat sich etwas verändert. Ihr Kleidungsstil ist anders, die Frisuren auch, und sie sind ruhig. Kein Streit stört ihre Reihen. Ein, zwei Gesichter glaubt er aus der vorherigen Perspektive schon gesichtet zu haben, jedoch scheinen sie aus diesem Blickwinkel viel jünger zu sein. Keller ist nervös, will sich erneut seiner Waffe vergewissern, doch als er in seine Lederjacke greifen möchte, ist da keine. Weder eine Waffe noch eine Lederjacke, unter der sie versteckt liegen kann. Er schaut an sich herab und sieht, dass er Kinderkleidung trägt. Vielmehr noch, er ist ein Kind. Da erhebt sich eine Stimme aus 3 Metern Höhe und alle Blicke wandern nach oben. Dort streift ein Mann am Geländer entlang. Er wird um die 50 sein, trägt einen Trenchcoat und lichtes, zurückgekämmtes Haar. Danke, dass ihr euch alle hier heute eingefunden habt. Im Schoße der Hubmanngrube. Tief unter den Bewohnern Langwassers, die über uns umherwandeln, nichtsahnend und naiv. Die Gruppe applaudiert. Hier an diesem geheimen Ort werden wir Operation... Kellers Hirn wird von einem grellen Kreischen überwältigt. Während die Gruppe unverändert ihrem Redner zuhört, krümmt sich das Kind, das Keller ist, unter dem Lärm, er hält sich die Ohren zu, aber die Folter wird nicht schwächer und schließlich, wie eine Feder, die aus dem Getriebe springt, wird er aus der Erinnerung geworfen. Er steht wieder an seinem gewohnten Platz. Der Blick auf seine Hände verrät ihm, dass er wieder im Körper eines Erwachsenen steckt. Und soeben schreitet ein uralter Mann mit Trenchcoat im 3. Stockwerk ans Geländer und setzt zur Rede an. Die Geschichte wiederholt sich. Keller hat dieses Ritual schon mal beobachtet. Wenn er sich nur erinnern könnte. Wer sind diese Leute und was haben sie mit Mira und Lizzy gemacht? Er darf keine Zeit mehr verlieren. Das ist die einzige Antwort, die er hat, und zielsicher läuft er in den Lichtkegel eines Baustrahlers. So, jetzt liegt es an euch, wie die Geschichte weitergehen soll. Entweder ist der Rat oder besteht der Rat aus skrupellosen WissenschaftlerInnen, deren Ziel es ist, eine spezielle Form der Zeitreise zu entwickeln, mit der man durch spezielle Portale in die Vergangenheit reisen kann. Diese Eingänge sollen mit Hilfe von Street Art kaschiert werden. Deshalb haben sie Mira und Lizzy in ihrer Gewalt. Oder zweitens, wenn der Rat aus einer Literaturelite besteht, die es verabscheuen, jegliche Form von Verunglimpfung des Worts vorzufinden. Um dies zu verhindern, schrecken sie vor nichts zurück, und das seit Generationen. Als Wortschmiererei zählt das Graffiti zu einer der größten Gräueltaten überhaupt. Deswegen haben sie es unter anderem auf SprayerInnen abgesehen. Oder die dritte Option wäre, Mira und Lizzy müssen schlichtweg für ihre Neugierde büßen. Auf der Suche nach einem aufregenden Spot zum Sprayen sind sie versehentlich in die Versammlung eines Banditennetzwerks geplatzt, das seit Jahrzehnten organisierte Diebstähle von unterhalb des Frankencenters koordiniert. Vielen Dank fürs Zuhören und ich bin gespannt, auf was ihr tippt.
Das Licht blendet ihn und seine durch die Dunkelheit geöffneten Pupillen ziehen sich zu einem kleinen Punkt zusammen. Sein Kopf schmerzt und seine Ohren klingeln wie bei einem Bombenanschlag. Wieder in der Zeit zurückversetzt, sieht er seinen Vater vor sich. Seine nackten Füße spüren den franzigen Teppich, auf dem er immer spielte, und ein Gefühl von zu Hause macht sich in seiner Magengrube breit. Heute machen wir einen kleinen Ausflug, du darfst sogar im Polizeiauto vorne sitzen. Ein erneuter Schmerzstich, der Keller die Augenlider zusammenzwingt. Von der Kanzel skandiert der alte Mann: Jede Hausbesitzung ist ein Angriff auf die braven bayerischen Bürger, auf unsere redselige Stadtgesellschaft. Morgen wird das Kommen geräumt. Alle schauen Kellers Papa auffordernd an. Er breitet sich, eine kalte Kompromisslosigkeit im Raum aus, und Keller dreht sich weg. Traurigkeit erfüllt seinen Körper und die nächste Szene flutet seinen Mesephalon. Er hört, wie seine Mutter, die versucht, ihre Wut unter Kontrolle zu halten, seinen Vater anschnaufte. »Warum gehst du immer wieder dahin?« »Du weißt, dass ich es nur für unsere Zukunft tue«, versucht Kellers Vater, sie zu beruhigen. Türen knallen. Wieder ein Sprung. Keller knallt die Tür zu und dreht Bon Jovi laut auf. Die Platte haben er und sein Vater immer nach der Sportschau vom Einschlafen gehört. In seiner Hand hält er das Bestätigungsschreiben der Polizeiakademie. Ein kleines Wunder für ihn, da der qualifizierte Hauptschulabschluss mit seinem Notendurchschnitt ein Ausschlusskriterium wäre. Als die Blendflecken langsam verschwinden, löst sich auch seine Schockstarre. Die Anwesenden murmeln leise. Keller bewegt seine Hand koordiniert zu seinem Holster. Er schaut zur Kanzel hinauf. Auf ihr steht niemand Geringeres als Mettmut Stüdiger Räuber, Bayerns Ex-Minister. Und neben ihm nicht weniger prominent Samus Kröder. Im Raum erblickt er beim weiteren Umschauen noch andere Persönlichkeiten, die zu diesem auserlesenen Zirkel gehören. Im Zwielicht an eine Säule gelehnt, Nele Haurelitsch, die frisch ernannte Kulturbürgermeisterin. Am Buffet tut sich der Bürgermeister Gimmer Krönus an Hähnchenspießen laben. Die weiteren Gesichter vermag Keller außer Ulfrich Lux, den er im Zusammenhang mit einem Fernsehbericht zur Kulturhauptstadtbewerbung gesehen hatte, nicht zu erkennen. Keller versteht, dass sein Vater und jetzt auch er in eine größere Sache als ein einfacher Vermisstenfall verwickelt waren. Warum war er so dumm gewesen, den Frauen alleine zu folgen und ihnen zu vertrauen und auch noch die wichtigste Regel, Verstärkung zu rufen, zu missachten? Jetzt war es zu spät, denn hier unten hatte eine Übertragung per UKW keine Chance. Niemand scheint sich daran zu stören, dass er hier ist. Was diesmal jedoch nicht an seiner Ausknipsgabe lag. Er stand ja mitten im Licht und wollte gesehen werden. Als ihm aus seinem Rücken eine bekannte Stimme anspricht. Polizeipräsident Norman Terfinger, sein Vater. »Mein Sohn, schön, dass du hier bist.« Keller dreht sich um und zieht aus Reflex die Pistole, entsichert seine P7 und mit einem hallenden Echo und richtet sie auf seinen Vater. Seine Hand zittert leicht. »Was soll das Ganze hier?« Von der Kanzel bellt Kröder. »Bringen Sie Herr Keller zur Ruhe!« Das geht sonst auf Ihre Verantwortung. Terfinger wusste, dass seine Karriere von Kröters Gutwillen abhing. Trotzdem ging er dieses Risiko ein, in Ungnade zu fallen. Kellers Vater streckt behutsam seine Arme aus. Senk die Waffen, Konrad, und ich erkläre dir alles. Keller nimmt zaghaft seine Pistole runter und sein Vater führt ihn zum Buffet. Hunger? Nein, danke. Keller musste an den zuvor erbrochenen Kaffee denken und nimmt sich ein Glas Wasser, um den Geschmack wegzuspülen. Diese Menschen hier haben mir Großes ermöglicht und könnten auch dir eine Chance bieten. Als es mit mir und deiner Mutter zu Ende ging, habe ich ihr versprochen, dass ich dich niemals mehr mit hierher nehme. Dafür durfte ich dich immerhin jede zweite Woche sehen. Doch jetzt brauchen wir deine Fähigkeiten. Junge, ich will dich von der Straße holen. Willst du noch 20 Jahre als Straßenpolizist weitermachen? Das hält niemand in unserem Gewerbe durch. Was ist mit Lissy und Mira? Was soll schon mit denen sein? Mittel zum Zweck. Wir haben ihre Schmiererkollegen in U-Haft und du weißt, was das bedeutet. Die Mädels erweisen uns den ein oder anderen Dienst und dafür geht's ihren Freunden bei unseren Kollegen hervorragend. Und wie die aussehen, glaubt denen eh niemand. Im Hintergrund hat Räuber eine Rede begonnen. Über die Reinheit der bayerischen Sprache, wie wichtig die konservativen Werte gerade im Bereich Kultur und Tourismus sind, um den Menschen das zu bieten, was sie erwarten. Es wird skandiert. Kunst in Nürnberg, das sahen mir, Bratwurst, Oper und stark Bier. Keller schluckt. Ist es wirklich in einer dieser schlechten Blockbuster geraten, die er so verabscheut? Kulturgeheimbund und alle stecken mit drin. Das würde sich nicht mal als schlechter Groschenroman verkaufen, geschweige denn, würde ihm irgendwer glauben. Dass die Wirtschaftslobby keinen Hehl daraus macht, Einfluss auf die Politik zu nehmen, geschenkt. Aber auch die Kultur? Entschließt sich erstmal mitzustellen, spielen und die Lage weiter zu sondieren. Sein Vater fährt fort. Durch ausgiebige Befragung hat sich ergeben, dass diese Kriminellen eine sogenannte Kunstaktion auf dem Reichsparteitaggelände vorhaben. Dieser Vandalismus soll nicht geduldet werden und hier kommst du ins Spiel. Wir brauchen einen Maulwurf. Jemanden, der sich anpassen kann wie du. Die Rede von Räuber wird intensiver. Diese sogenannte Regenbogenpräludium wird ein Afterludium haben. Hier hatte Räuber eine Pause eingebaut. Keiner lacht. Nur ein unterdrücktes Husten ist zu hören. Er fährt fort. Wir werden Nürnberg nicht an irgendwelche freien Kunsttainis verlieren. Ich appelliere an euch, besonders an euch, Nele, Samus und Gimak. Das ist eure Stadt und wir lassen nicht zu, dass relevante Kulturprozesse sich von unten aus der Bevölkerung entwickeln. Wir sind mal die, die bestimmen, wo es lang geht und wo hier die Kohle einsteckt. Er skandaliert weiter. Kunst in Nürnberg, das sei an mir. Bratwurst, Oper und stark Bier. Der Raum steigt ein und es mündet in Applaus. Wir wollen uns nochmal herzlich mit dieser Kleinigkeit, Räuber holt einen Koffer unter dem Podest hervor, bei Ulrich Lux bedanken, der heute hier zu Gast ist. Er hat uns nochmal zum Ausdruck versichert, dass die Bewerbung in Nürnberg keinerlei Gefahr ausgesetzt ist und in Chemnitz von innen einen kleinen Schubs auf die Auswechselbank bekommen hat. Alle applaudieren nochmal. Räuber gibt Lux einen Bruderkuss russischer Art. Herr Lux muss sich aber auch leider schon wieder verabschieden. Ein kleiner Abgangsapplaus und eine Jazz-Combo beginnt zu spielen. Es wird gesprochen, einzeln auch mal gelacht. Diese ganze Korruption, diese Menschen hier, ihr nehmt Sprayer als Geiseln. Ich kann das nicht fassen. Wie hast du denn gedacht, dass hier der Laden läuft? Wir schnappen ein paar böse Buben? So einfach ist das leider nicht. Die Bewunderung, die er für das Lebenswerk seines Vaters empfunden hatte, wich der Abscheu. Für Keller war es genau einfach so. Und für ihn liefen die letzten 35 Jahre Dienstzeit genauso ab. Er wusste, dass er mit seiner Arbeit keine komplette Gerechtigkeit schaffen konnte. Aber er hatte Prinzipien und im Inneren brannte der kleine Funke, dass er das Leben der Menschen ein bisschen besser machen konnte. Vielleicht sogar ein bisschen die Welt. Bei jedem seiner Fälle schwor er sich, dass es der letzte sein sollte und er dann irgendeinen ruhigen Beamteninnendienstjob antreten würde. Aber er konnte nicht aufhören. Und so war es auch hier. Er wusste, dass er gegen diese geballte Ladung Macht, die hier anwesend war, eingeschlossen seines Vaters, nichts machen konnte. Aber vielleicht konnte er ihn wenigstens die Suppe versalzen. Und auch wenn er selber etwas gegen Schmierereien hatte, wusste er, dass heute die bösen Buben nicht an den Spraydosen waren. Okay, ich mach's. Aber ich will Lizzie und Mira dabei haben. Zwei bekannte Gesichter aus der Szene könnten nicht schaden. Widerwillig lässt sich Terfinger auf den Kompromiss ein und klärt Keller über den Einsatz auf. So, liebe Hörer und Hörerinnen von Strand von Langwasser, ihr dürft euch jetzt sogar noch für ein Ende entscheiden. Ich habe euch zwei Enden mitgebracht und ich bedanke mich für die Chance, hier gewesen zu sein und wünsche euch jetzt schon mal ganz viel Spaß, wenn ihr vielleicht dann die ganze Geschichte nochmal im Ganzen hört oder euch durchliest. Und ich beginne jetzt für euch mit dem ersten Ende. Keller ignoriert die Befehle seines Vaters, das Regenbogenpräludium zu verhindern und befreit in einer Nacht- und Nebelaktion die Künstlerfreunde von Lizzie und Mira. Das bleibt natürlich nicht unbemerkt und so werden die Flüchtigen von Kellers Vater gefunden und es kommt zum Showdown am Strand von Langwasser. Doch in den Winkeln von Langwasser sind die Sprayer die Könige und überwältigen die Polizisten, die mit dem Zirkel zusammenarbeiten. Auf den Uniformen prangert ACAB, ein Bild für die Bild. Terfinger wird als Polizeipräsident abgesetzt und Keller suspendiert, doch persönlich nahm er diese Degradierung nicht entgegen. Außerdem wird nach ihm aufgrund Mithilfe der Denkmalbeschädigung und Beihilfe zur Flucht ermittelt. Ob er Teil der Künstlerbewegung wurde oder einfach irgendwo ein ganz normales Leben führt, entzieht sich der Kenntnis der Öffentlichkeit. Ein letztes Lebenszeichen von ihm bleibt. Ein Brief an die Süddeutsche, die daraufhin einen Artikel veröffentlichte, auf den die Kulturwelt vielleicht sagt, habe ich mir eh schon gedacht, der trotzdem in seiner Brisanz die Kunstszene ein kleines bisschen besser machen könnte. Und das zweite Ende? Einmal würde sein Vater stolz auf ihn sein. Keller zwingt sich trotz seines inneren Zwiespalts, die beiden Frauen in die Aktion einzuschleusen. Und so leiteten diese ihn in Sorge, was Terfinger ihn und ihren Freunden dank rechter Strukturen, dem neuen Polizeischutzgesetz und dem Kampf um die besseren Posten antun konnte, zum Reichsparteitagsgelände. Lizzie und Mira wurden herzlich empfangen. Er wurde einfach nur der Neue genannt. Die ersten drei Streifen des Regenbogens wurden schon angebracht. Gelb, Orange und Rot erkennt er im Licht seiner Taschenlampe. Auf frischer Tat ertappt. Keller zog seine Waffe und befahl, Hände hoch, und keiner bewegt sich, und alle langsam auf die Knie. Einer der Künstler rannte los, und Keller warnt, er würde schießen. Seiner Pflicht bewusst drückte er den Abzug. Die Kugel durchtrennt das Fleisch, die Muskeln und Nerven im Oberschenkel des Flüchtigen. Nun würde dieser nicht nur mit einer 3-Jahres-Haftstrafe, die wegen Cannabis auf Bewährung ausgesetzt war, sondern auch mit einer Verletzung, die lebenslang Narben hinterlässt, bestraft werden. Das Rot des Präludiums vermischt sich mit dem Rot des Künstlerblutes. Ein einzigartiges Kunstwerk. Das Rot des Blutes, das bleibt, nachdem die Kercher die Farbe noch in dieser Nacht löschten. Mit diesem Blut unterzeichnete Keller seine Versetzung als Stellvertreter seines Vaters.